ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tesens im Winter frei. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Ein bisschen albern, Entschuldigung.
Nein. Ich sag dir eine Situation. Ich sag dir eine Situation, wo du richtig albern warst.
Was? Wo?
Denn ich war gestern Abend essen, oder gestern, wir waren erst nur noch spazieren, mit Manuel Rubey.
Manuel Rubey
ist in der Stadt, der dreht in Baden-Baden gerade.
Das glaube ich nicht.
Ein Kunstfilm.
Dann könntest du den eigentlich jeden Tag sehen.
Ich bin nicht da. Ich bin die ganze Zeit weg. Der ist schon seit fast zwei Wochen hier und ich war die ganze Zeit im Urlaub und weg und alles.
Oh Menno!
Nein, ich hab, gestern war der einzige Tag, wo wir quasi zusammen in der Stadt waren.
Und wo habt ihr gegessen? Oh, ich bin neidisch.
Wir waren da im, weißt du, Ebersteinburg, im Wolpi.
Okay.
Oben, genau, und dann saß, ja, so.
Was denn?
Und Manuel Rubey erzählte nur eine Geschichte und ich glaube, die kann man auch erzählen.
Ja.
Also sie ist nicht schlimm.
Ja.
Aber sie ist einfach lustig und ich glaube, er erzählte von eurer ersten Begegnung.
Bei dem Gefängnis, beim Knast?
Ich glaube, das war. Es war bei einer Lesung.
Bei einer Lesung?
Genau, ihr habt sozusagen Probe gelesen erst.
Ach so.
Und alle saßen zusammen.
Ach so, Leseprobe, nicht Lesung.
So ist richtig. Eine Leseprobe, völlig richtig. Genau, Leseprobe. Und saßen schon alle, ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor, U-förmig, saßt ihr im Raum an den Tischen und du kamst rein. Und das Erste, was du sagtest, ist, wer will meine Scheide sehen? Und da habe ich gesagt, bist du sicher? Das hat sie doch nicht gesagt. Und er sagte, doch, ich schwör's. Sie sagte, wer will meine Scheide sehen? Und ich dachte, ja, aber die sagt doch nicht jetzt einfach so. Und dann, also es muss ja auch schon ein bisschen lange her sein.
Aber also ich hatte mal so eine krasse Phase, das weiß ich. Da hatten, da gab es Einfluss von außen.
Ach Gott, wie lustig.
Lass mal überlegen. Also was ich ja gerne früher gemacht habe, war so Dinge zu sagen, die Menschen irritieren, verstören und auch einfach empören und zu Recht auch anwidern. Dann habe ich die gesagt, aber so weggenuschelt, sodass die Menschen nicht hundertprozentig sicher waren, ob ich sowas Obszönes gesagt haben könnte. Und auch ist ja auch übergriffig. Gibt ja auch Leute, die das richtig schlimm finden. Und dann, wenn sie dann reagieren und sagen, was hast du gerade gesagt? Dann sage ich was anderes, was so ähnlich klingt.
Okay.
Weißt du?
Ja, das ist, ja.
Gesagt haben könnte, so, wer will meine Dings sehen? Wenn dann Leute gucken und sagen, was hast du gerade gesehen? Habe ich gesagt, kann man meine Beine sehen? Habe ich gesagt, weißt du so.
Und vielleicht war das sogar exakt die Situation. Vielleicht hast du es darauf angelegt. Aber es waren, glaube ich, auch wirklich wahrscheinlich relativ viele Menschen da.
Nee, das waren nicht. Wenn, dann waren, also Dennis war also, da. Dennis Moschito hat ja auch mitgespielt.
Okay, wenn Dennis Moschito.
Rakete war da, der Regisseur.
Ja.
Die beiden, ja, die ja auch zusammen Regie geführt haben bei diesem Film Schock, den ich, das ist der erste Film, bei dem ich Menschen vorher eine Warnung gegeben habe und gesagt habe, soll ich euch schon sagen, was da drin ist, ein sehr brutaler Film, soll ich euch schon sagen, was da drin an brutalen Szenen kommt und wenn die Szenen kommen, dass ihr dann wegschauen könnt? Das sage ich sonst nie bei Filmen, in denen ich irgendwie mitspiele. Das ist ja nicht mein Genre, ne? So, wirklich. Also auf jeden Fall saß Dennis dort und bei dem fühlte ich mich sicher. Mit dem mache ich seit 100 Jahren gefühlt die Sendung mit dem Elefanten. Rakete hatte ich auch vorher schon getroffen, der ist auch cool. Solche Typen können damit auch umgehen. Also und ich gehe mal davon aus, dass keine Frauen im Raum waren, denn sonst fände ich das auch nicht so richtig witzig. Das muss man ja eigentlich machen, also ich habe das, glaube ich, früher gemacht, um zu schocken und auch zu vermitteln, ich habe keine Angst für euch und ihr müsst auch keine Angst vor mir haben, irgendwie so. Und zu gucken, wo die Humorlatte hängt.
Ja, weil ich dachte, ich hörte das, bist du sicher? Hat sie das wirklich
schon
gesagt?
Gemerkt hat, also wir wissen ja, dass Manuel Rubey ein ganz kluger Kopf ist, der wird sich das nicht ausgedacht haben.
Nee. Obwohl wir auch wieder festgestellt haben, dass wir einfach in unseren Erinnerungen einfach auch teilweise so daneben liegen können. Wir wissen das ja selber aus unserem Podcast, weil wir Geschichten nicht mehr wiedererkennen, die wir vor vielleicht 7, 8 Jahren erzählt haben. Ja. Und wir hören die zum ersten Mal.
Ja.
Also ja, ja. Hm. Nee, also es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig.
Und er spielt in einem Kunstfilm mit, sagtest du. Er dreht einen Kunstfilm, ja, Arthouse.
Das ist ja wohl sehr Arthouse-mäßig und ja.
Okay.
Ja, manchmal ist auch wirklich nur seine Schulter so im Bild und so.
Okay.
Also, ja, ja, es ist also ein sehr, sehr kunstvoller Film.
Manuel ist ja, den können wir ja in einem Atemzug nennen mit Menschen wie Herbert Grönemeyer oder Björn Ulvaeus. Das sind ja Menschen, Nein. mit denen wir gerne hier im Podcast häufiger zu tun haben würden, die aber an uns kein Interesse haben. Denn wir möchten mit ihm ja wienerisch lernen, oder?
Genau, und ich habe ganz kurz überlegt, aber ich glaube, er hat jetzt noch gedreht bis heute, ob er jetzt einfach noch dazukommt und das mit uns macht, aber es war jetzt alles ein bisschen stressig.
Okay.
Also wie gesagt, es steht noch aus und er wird es sicherlich auch machen. Ja, ja, klar. Wienerisch.
Aber was bringt es ihm denn, Chrissy? Was bringt es ihm? Er muss ja auch Unterrichtseinheiten vorbereiten und er muss streng sein und er muss Dinge tun. Wir verlangen ja von ihm auch was.
Ja. Er mag ja auch Herausforderungen.
Oh.
Außerdem mag er dich. Punkt. So einfach ist die Geschichte. Das reicht.
Ach so, das reicht heutzutage schon.
Ja, aber mit Dirk Stermann habe ich ja vor knapp einer Woche gesprochen, diesem österreichischen. Ich weiß, ich habe es ja erzählt und dann ging es ums Wienerische und dann hat er gesagt, der Rubai, der kann es ja nicht.
Ja,
der Ostrowski kann es nicht, der kommt aus Graz und der Rubai kann es auch nicht. Und dann habe ich dem Manuel dann erzählt und er meinte, hä, wieso? Ich meine, ich bin in Wien aufgewachsen. Ich komme eigentlich mehr oder weniger aus Wien. Also er kann es wohl. Er musste sehr lachen darüber, dass Stermann gesagt, wieso will der Deutsche, sagt er,
Deutsche, stimmt.
Was nimmt er sich heraus zu sagen, dass ich kein Wienerisch spreche? Auch da ein zusätzlicher Anreiz für ihn, uns das Wienerische beizubringen.
Interessanter Punkt.
Ja.
Also abgesehen davon, dass du da gerade zwei Menschen aufeinander gehetzt hast, ist das ein interessanter Punkt. Das gibt ihm natürlich jetzt noch einen Thrill.
Ja, das wurde öffentlich ausgetragen. Also, was willst du mehr? Und von Georg Friedrich hatte ich dir ja erzählt, ne?
Den hast du auch angesprochen?
Nein. Aber die Geschichte, die Stermann über Georg Friedrich erzählt hat. Habe ich dir das nicht erzählt letzte Woche?
Ja, dass Stermann da saß mit seinem Sohn Georg Friedrich ist vorbeigegangen und hat einfach nur gesagt, der lügt immer.
Dein Vater lügt immer. Dein Vater lügt immer. Und das hatte ich, glaube ich, vergessen zu erzählen. Er hatte ein Cowboy-Kostüm an.
Oh.
Er kam in einem Cowboy-Kostüm da sozusagen die Straße runter. Ich weiß nicht warum. Haben wir auch nicht klären können. Aber er sagte, dein Vater lügt immer. Und dann, ja.
Ja, und aber das ist ganz schön cool.
Ja. Und der Sohn von Georg Friedrich, der wirklich so ein Urgestein ist mit diesem, wie hat er das genannt, Striezel-Wienerisch oder so ein Zuhälter-Wienerisch, den hat er nämlich auch getroffen, der Stermann, der ist irgendwo Koch.
Nee.
Ich habe es nochmal so gehört.
Nee.
Der ist Koch irgendwo. Und dann unterhielten sie sich über den Vater und der erzählte dann, dass er keine SMS schreibt, die über 3 Wörter hat und dass er keine liest, die länger als 3 Wörter ist.
Der Mann ist mir so grundsympathisch.
Versucht er, Kommunikation zu führen. Ja, Georg Friedrich. Ja, ich würde wahnsinnig gern mit ihm sprechen. Der hat überhaupt kein Interesse daran, aber weil das so ein Original ist. Und ich habe mich gerade gefragt, ob er dich vielleicht kennt,
Nein,
der Georg
wir
Friedrich.
Kennen uns nicht.
Er kennt euch nicht, ne? Aber er kennt dich ja vielleicht trotzdem. Aber er würde selbst in diesem Podcast würde er nicht kommen. Auch nicht mal dir zuliebe.
Aber du
ich.
Weißt, dass Bastian Pastewka mit dem gedreht hat.
Nein!
Ja, halt dich fest, wir fahren rückwärts.
Genau,
und zwar
welcher
morgen
Film?
Höre ich auf.
Da war eine Georg Serie. Friedrich dabei.
Ja, ich glaube, das war auch ein Crook.
Wow.
Ich glaube, das war ein Krimineller. Also wow. Susanne Wolf hat Bastians, der hat da mit Hochkarätern gespielt. Susanne Wolf hat seine Frau gespielt und Georg Friedrich irgendeinen Schurken.
Okay, ist auch ein geiles Wort. Einen Schurken.
Ja.
Wann hat man das Wort zum letzten Mal benutzt? Einen Schurken. Du bist so ein Schurke. Oh, das ist so lustig. Ich habe ja, also weil du ihn ja auch so gut kennst und mit ihm so gut befreundet bist und drehst mit Michael Ostrowski, habe ich ja neulich gesprochen. Und wir unterhielten uns darüber, wie das so ist, wenn ihm einer die Vorfahrt nimmt. Und ich glaube, ich hab ihn ein paar Sätze vervollständigen lassen. Ja, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, dann. Und dann überlegt er ganz kurz und ich glaube, er ist wirklich auch ganz entspannt, auch im Straßenverkehr. Ist er wirklich total entspannt. Und dann erinnerte er sich aber an, ich glaube, 1, 2 Wochen vorher, als er, ich glaube, es war ein Sohn, den er hinten im Auto hatte. Und sie fuhren und jemand fuhr ganz blöd und er beschimpfte den mit, du Sünder. Und da musste er sich im Nachhinein gesagt, wo kommt das her? Was ist das für ein Wort? Das ist noch nicht mal irgendwie widerisch, aber er schrie ihn an oder rief sehr lautstark und beschimpfte ihn mit du Sünder und musste selber über sich lachen, weil er nicht wusste, wie er auf dieses Wort kommt.
Aber pass auf, wenn einer seiner Söhne da hinten saß, die sind beide groß. Also Maris ist schon...
Ich glaube, es war der Maris.
Ja, aber vor Maris kann er doch auch sagen, du Arschloch.
Nein, das war auch nicht so schlimm. Der war aber nur mit dem Auto. Also er hat sich nur an die Situation erinnert.
Also er hat nicht auf seine Sprache aufpassen wollen wegen eines anwesenden Kindes?
Gar nicht, überhaupt nicht. Es kam aus ihm heraus und er beschimpfte jemanden mit du Sünder.
Weißt du, was ich glaube?
Was?
Dass ich noch nie im Auto geflucht habe.
Ich glaube auch nicht.
Das ist unter meiner Kanone. Das würde ich niemals machen. Warum soll ich denn schimpfen? Ja. Ich hatte ganz im Gegenteil. Ich bin beschimpft worden. Du erinnerst dich an diese Situation an der Baustelle vor 3, 4, 5 Jahren. Haben ja auch einige Lieblinge darauf reagiert. Und da bin ich aus Versehen an einer Baustelle, habe ich jemanden überholt, das Auto stand und ich habe überholt und habe dann erst gemerkt, oh, der steht nur, weil er an einer Straße, an einer Seitenstraße Autos vorbeifahren lassen will. Er hat was ganz Gutes geplant und ich habe das aber nicht vorhersehen können. Soweit konnte ich nicht schauen. Mhm. Und dann bin ich vor ihn und habe natürlich damit diese eine Straße so ein bisschen blockiert, konnte noch ein bisschen vorfahren, da war die Straße dann wieder frei, die Zufahrt. Und dann sitze ich da und warte auch an dieser Baustelle. Und dann hat er mir ja gegen die Scheibe geklopft. So schlimm geschlagen, regelrecht, dass ich dachte, die Scheibe knallt raus.
Das ist widerlich.
Ich fand es auch richtig schlimm. Ich habe ja auch wahnsinnig geheult und so, weil ich mich so erschreckt habe und dann anschließend dachte, was habe ich genau verbrochen?
Ja, der hatte halt ein Problem. Er hatte das Problem. Punkt.
Das macht es ja manchmal nicht besser, das zu wissen.
Nee, das stimmt, aber trotzdem versteht man manchmal, wo es herkommt. Und ich finde das so interessant, dass eigentlich jeder, der schimpft im Straßenverkehr, ein Problem hat. Also bei dem stimmt selber was nicht. Und das zu wissen, finde ich total cool. Und manchmal merke ich, wie ich gelassen bleibe, weil jemand so einen Scheiß baut vor mir oder mich fast über den Haufen fährt. Und ich bleibe trotzdem gelassen und fange nicht an, auf den zu schimpfen. Und dann weiß ich immer in der Sekunde, ich bin gerade entspannt, mir geht's gerade gut. Ich bin irgendwie im Gleichgewicht. Während, wenn man so mit den Nerven so ein bisschen am Ende ist, ja, da ist ja das kleinste bisschen, was dich plötzlich ausrasten lässt. Und dann weißt du, es liegt eben daran. Gar nicht, weil irgendjemand etwas Schlimmes gemacht hat.
Also, glaubst du denn, als Michael Ostrowski rief, du Sünder, dass er ein Problem hatte?
Er hat ja auch, ich glaube, das war bei ihm so, du Sünder. Also so war das, glaube ich. Okay. Ich glaube, er suchte auch noch. Es ging nicht um Schimpfworte im Storsteirisch. Ich wollte von ihm ein Schimpfwort haben, was man so im Storsteirischen, das ist sein Heimatdialekt, sagt. Ja. Und es fiel ihm aber auch jetzt nichts wirklich ein, was passt. Und dann fiel ihm diese Geschichte ein, die gerade erst 1, 2 Wochen zurücklag. Mhm. Und du Sünder. Und er keine Ahnung hatte, wo das herkam. Weil es ist ja kein Schimpfwort, es ist nichts, du Sünder. Es ist einfach. Aber es ist so ein sehr sanftes Schimpfen eigentlich. Es ist fast schon sympathisches Schimpfen, du Sünder. Und dann habe ich ihm gesagt, vielleicht hast du an Verkehrssünder gedacht. Und dann sagte er, richtig, sagte er dann, vielleicht kommt es daher. Wobei, das Wort Verkehrssünder, das ist doch jetzt nicht wirklich vorne in unserem Stirnlappen, wenn irgendjemand Mist baut oder so im Verkehr. Verkehrssünder.
Ich glaube, das Wort ist verschwunden aus dem deutschen Sprachgebrauch, als der siebte Sinn abgesetzt wurde. Diese Verkehrsshow.
Das ist es, ne?
Ja.
Der siebte Sinn. Das war so eine kleine Verkehrserziehungssendung. Eigentlich total cool, oder?
Nee, nicht so cool. Manchmal sind Frauen nicht in der Lage, 3 Dinge gleichzeitig zu tun. Wenn sie bremsen, blinken und schalten müssen, sind sie überfordert. Deshalb, Obacht, wenn Frauen im Straßenverkehr unterwegs sind, sind sie oft Verkehrssünder. Wirklich, es hat mir Bastian wieder, jetzt zum zweiten Mal nenne ich den heute schon, hat Basti mir mal vorgespielt, ich weiß gar nicht in welchem Rahmen, und hat sich da kringelig gelacht drüber. Ich habe mich natürlich empört. Aber das sind die Zeiten gewesen. Also ich glaube, in den 60er Jahren, 70er Jahren war das gang und gäbe, zu behaupten, Frauen seien die schlechteren Autofahrenden und die könnten das gar nicht und seien zu doof. Naja.
Das ist wirklich absurd. Das ist wirklich, also, oh Gott. Hinterwäldlerisch damals noch.
Ja.
Aber Gott, absurd. Naja, also der Basti hat solche Sachen drauf. Die gehen nicht verloren, diese Perlen. Der hält die am Leben.
Den könnten wir jetzt anrufen und der würde uns die sagen, wann das erste Mal ausgestrahlt wurde und wie der genaue Text ging. Der hat ja so ein gutes Gedächtnis. Der kann sich das so gut merken, weißt du?
Ja.
So, soll ich dir mal so. Ich muss dir mal kurz was sagen. Das hatte ich nämlich vergessen letzte Woche.
Nein.
Und da war das noch aktueller. Du erinnerst dich, dass ich ja, dass mir die große Ehre zuteil wurde, in der Elbphilharmonie lesen zu dürfen, ne?
Ja, und ein Liebling, und ich wollte es letzten Donnerstag raussuchen und hab's vergessen. Sie musste mir gleich erzählen, sie musste uns gleich schreiben, als sie gehört hat, dass du in der Elfi liest, weil sie auch in der Elfi auftritt.
Nee.
Ja, und zwar mit einem Salzburger Chor.
Nein.
Wir haben da.
Wann?
Ja, und sie ist Opernsängerin und singt aber seit einiger Zeit in diesem Chor in Salzburg. Und ich glaube, vielleicht war es mittlerweile schon.
Oh Mann.
Und genau, und auch sie war voller Vorfreude, weil sie auch in der Elbphilharmonie in Hamburg auftreten darf, was wirklich toll ist.
Man kann das nicht fassen, was das für ein Gebäude ist. Und ich habe dann so viel Ehrfurcht davor, dass da schon so tolle Orchester gespielt haben und auch KünstlerInnen aufgetreten sind, die ich wahrscheinlich verehre, von denen ich gar nichts weiß, aber auch Werke dort aufgeführt wurden, die mich wahrscheinlich glücklich gemacht hätten. Man kann ja nicht sich ein Abo, na, vielleicht gibt es ein Abo für ganz wohlhabende Menschen. Aber was ich dir erzählen wollte, ich hatte noch ein bisschen Zeit. Ich war mit dem Zug gefahren von Köln nach Hamburg und hatte eine Leseprobe. Auf jeden Fall hatte ich Zeit. Zug, ich bin ja ein Glückskind, Zug pünktlich, ich noch Zeit. Und zwar waren das so ungefähr 3 Stunden, die ich Zeit hatte. Und mein Hotel ist in Bahnhofsnähe in Hamburg.
Ja.
Und dann bin ich schnell zu den Deichtorhallen gelaufen.
In St. Georg? War das in St. Georg, das Hotel?
Ist das St. Georg?
Ja, St. Georg ist direkt hinterm Bahnhof, ja. St. Georg.
Ja, da war
da
das
wohnt
wohl
auch
da.
Ina Müller wohnt da auch. Und Umes wohnt da auch. Umes Aruna Gerinatan. Umes wohnt da. Der wohnt auch in St. Georg. Der liebt St. Georg. Das ist sein Viertel. Das ist ein buntes Viertel. Da sind alle Kulturen vertreten.
Ich mag
und
das auch.
Ein Viertel voller Originale. Und ja, die lieben das. Von beiden weiß ich das.
Aber wie heißt denn das Viertel, in dem das Schauspiel ist? Ist das auch St. Georg? Denn das geht dann zur anderen Seite. Ich wohne im Grunde auf der Rückseite des Hauptbahnhofs, wenn ich in Hamburg bin. Nicht
also da,
davor.
Wo das deutsche Schauspielhaus ist. Also
ja,
ist ja direkt das ist, gegenüber des Haupteingangs, wenn man
okay,
so will.
Okay, das ist also St. Georg.
Ja,
ich bin auf der anderen
Georg,
Seite. Ich weiß gar nicht, ob das so, das ist nicht so.
Da, wo die Museen sind, also so.
Nee, die Museen sind ja praktisch eine Verlängerung des Bahnhofs und der Gleise. Ach, kann ich schlecht erklären.
Ja, okay, gut. Aber auf jeden Fall irgendwo da.
Und ich bin auf gut Glück hingelaufen, weil ich weiß, ne, da hatte ich zuletzt so auch so eine schöne Ausstellung gesehen und da dachte ich, ach, da werde ich bestimmt wieder Glück haben. Und es gibt ja nichts Schöneres als unerwartetes Glück. Ich möchte jetzt hier nicht von Serendipity sprechen, das wäre, glaube ich, zu hoch gegriffen. Aber wenn es der letzte Tag einer Ausstellung ist, und die Schlange nicht lang ist und du auf jeden Fall ein Ticket bekommst, das ist doch wunderschön. Und ich war am letzten Tag einer Ausstellung da und diese Ausstellung, hast du die Deichtorhallen so ein bisschen vor Augen?
Nein, ich habe die vor Augen, habe ich sie ja.
Ja,
man sieht die oft, wenn man mit dem Zug reinfährt in den Hauptbahnhof, sieht man oft zur linken Seite die Deichtorhallen. Man kommt erst an dem Spiegelgebäude vorbei und dann kommen die Deichtorhallen und dann kommt der Hauptbahnhof. Und das sieht aus wie so eine richtige Markthalle, ne? So.
Ja, du hast recht, wegen des runden Daches. Und
ja, genau.
Da sind mehrere schöne Gebäude. Und soll ich dir sagen, in dieser Halle hingen große Leinwände, sind das nicht, sondern das sind Planen, große Planen, links und rechts, bis unter die Decke gehängt. Eine Länge von 60 Metern, eine Höhe von 20 Metern.
Alter, krass.
Und du konntest, einige Meter waren dazwischen frei, konntest also zwischen diesen beiden Planen, die von oben runterhingen, aber nicht gerade, sondern so ein bisschen zu dir hergezogen auf dem Boden, so musst du dir das vorstellen. Mhm. Im Original hingen diese beiden großen Planen, die aus mehreren Planen bestehen, aber vor einigen Jahren in einer anderen Ausstellung. Aber jetzt waren sie dann nach Hamburg gekommen und das Kunstwerk hieß Wanderbild. und ist von Katharina Grosse.
Okay.
Und Katharina Grosse habe ich dir schon mal vorgestellt vor einigen Jahren, weil die unter anderem verantwortlich ist für die farbenfrohe Wandbemalung unter der Erde am Klodwigplatz bei uns in der Südstadt in Köln. Also Kölner Lieblinge werden das vielleicht wissen. Man muss nicht ins Museum gehen, um interessante Kunst zu sehen. Also man muss einfach nur die Rolltreppe runterfahren am Klodwigplatz in der Südstadt. Das müssen wir zwei auch mal zusammen machen.
Mhm.
Wenn wir vom CERN zurückkommen.
Ja.
Und,
ne? Das können wir auch machen, bevor wir zu Fortuna Ehrenfeld ins Konzert
Fortuna
gehen.
Fortuna Ehrenfeld.
23. Oktober.
23. Ich wollte noch gucken, ob ich... Ach so,
Kölner Philharmonie, 23. Oktober.
23. Oktober, lass mal kurz gucken. Da haben wir
drehst,
echt ein Date.
Du drehst, genau. Du drehst, aber nicht am Abend.
Nicht am Abend, korrekt.
Weil da bist du mit mir bei Fortuna Ehrenfeld.
Ich bin mit dir bei Fortuna Ehrenfeld. Ich flipp aus. Gut, so, gib acht. Weißt du, das ist auch mal wieder so, wenn ich da mit jemandem durchgegangen wäre, der oder die sich für Kunst nicht interessiert, wäre der Satz gefallen, könnte ich auch. Und es gab aber begleitend dazu einen Film, den ich mir dann auch angeschaut habe in einem der Nebenräume. Du musst dir vorstellen, dass da jemand mit einem, ist aufgeschrieben, Kompressor und einer Spritzpistole, die an einem langen, langen Stab ist. Das ist die Technik, die Katharina Grosse gerne anwendet bei diesen großformatigen Teilen. Du musst dir vorstellen, dass da jemand wie so ein Marsmensch mit so einem Helm arbeitet. Und ich glaube, hinten ist Sauerstoff, denn diese Dämpfe von der Farbe einzuatmen, von die Dämpfe dieser Lackfarbe,
ja.
Ich glaube, das könnte tödlich enden. Oder da könnte man mal eben in Ohnmacht fallen. Wenn man das inhalieren müsste die ganze Zeit. Deswegen trägt sie bei der Arbeit so eine Maske und private Klamotten, weiße Klamotten, die aber auch ganz kunstvoll natürlich dann mit Farbe besprüht sind. Und du musst dir vorstellen, dass sie diese großen Planen besprüht, dass ich denke, ja, gib mir doch diese Spritzpistole auch in die Hand und dann mache ich auch ganz viele Achten, ganz viele Achten. Und die Spritzpistole spritzt ja höher als die eigene Körpergröße. Die spritzt ganz nach oben und wieder zurück und eine Acht und wieder zurück. So, Schnitt, jetzt gelb drüber, noch eine Acht, nochmal und zurück, noch eine Acht, jetzt lila drüber. Und du denkst so, aber war gerade schön mit gelb, lass das gelb. Und so macht sie Schicht über Schicht, Farbe über Farbe, Schicht über Schicht, Farbe über Farbe. Und das ist so einzigartig, dass ich davor stand, immer wieder hin und her ging und das auf mich wirken ließ und dachte, das kann nur die so. Und das wollte ich unbedingt mit dir teilen. Die Einsicht, dass das vermessen ist zu denken, ach, gib mir die scheiß Spritzpistole, ich mach dir das, ist ein Pinselein, mach ich doch auch. Nein. Nee, wenn du gesehen hast, das ist eine Choreografie, wie sie ihren Körper bewegt, wie sie dieses, die hat das entwickelt im Laufe der Zeit. Und nur bei ihr wird das so aussehen. Dann dachte ich an sogenannte Kunstfälscher, ja? Wenn die sich daran geben würden, das zu fälschen und dieses Werk, wie gesagt, 20 mal 60 Meter, 60 Meter in der Länge, 20 Meter in der Höhe, man kann es sich kaum vorstellen. Als ich dann am Abend, am Nachmittag beim Soundcheck war in der Elbphilharmonie, wollte ich unbedingt auch von den Anwesenden wissen, wie hoch ist das jetzt hier? Ich weiß jetzt nämlich genau, wie hoch 20 Meter sind. Mhm. Wie hoch ist es bis zur Decke? Und ich muss dir sagen, das hat mich nachhaltig auch so, das hat mir so imponiert und mich so beeindruckt, dass ich da heute noch dran gedacht habe und dachte, das muss ich Chrissy erzählen. Das ist einzigartig. Das kann niemand fälschen. Und ich möchte auch von niemandem hören, ja komm, das kann ich auch, das ist doch nur ein bisschen Krickelkrackel, das kriege ich doch auch hin.
Krickel, ja.
Weißt du, Katharina Grosse, Wanderbild, vielleicht kannst du das Bild den Lieblingen zeigen im Dings, wie sagt man, Blog?
Genau, in unserem Blog, Katharina Grosse, Wanderbild. Ich gucke mal gerade, ob ich es finde.
Ob du ein Foto findest davon? Ich hatte meine Kamera vergessen, ich dödel.
Katharina, also es heißt Wunderbild.
Es heißt Wunderbild? Wie schade. Genau. Ich dachte, es heißt Wander. Ja, hier steht Wunderbild. Wie komme ich denn auf Wanderbild? Vielleicht, weil ich sagte, das sei schon woanders gewesen. Es heißt Wunderbild. Entschuldige.
Ah ja, Wunderbild. Oh ja, wie klein der Mensch daneben aussieht.
Genau. Und ich habe dann überlegt, ja, ich kenne mich ja gar nicht aus mit Höhe. Wenn ich vom 10-Meter-Brett bin ich einmal oder zweimal in meinem Leben gesprungen. Das fand ich schon so hoch, dass ich gedacht habe, nee, das möchte, nein. 3-Meter-Brett, finde ich. Bist du schon mal vom 10er gesprungen?
Nein, bin ich nicht und das werde ich auch nicht. Und ich sage dir Folgendes. Letzte Woche habe ich bei Instagram zufällig ich bin ja nicht so oft bei Instagram, aber ich guckte bei Instagram und mir wurde ein Video reingespielt, wo eine Kunstspringerin auf einen 20 Meter hohen Turm geht.
Das
glaube
ich nicht.
Und der Kameramann musste ihr folgen. Und mir ist beim Gucken, einfach nur auf dem kleinen Smartphone, mir ist beim Gucken ist mir unwohl geworden. Und ich habe richtig dieses körperliche Ziehen, was man so hat, wenn man an diese Höhe denkt. Und ich habe jetzt im Prinzip keine Höhenangst, aber auf so ein Ding, erstmal da so raufzuklettern und der mit der Kamera hinterher, es war auch nicht ohne für ihn. Und es ging immer höher und immer höher. Und dann steht sie 20 Meter über dem Becken und macht dann unten einen Salto, eine Schraube und ist 5 Sekunden später im Wasser. Aber ich konnte es nicht mit anschauen. Und es klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich schwöre dir, ich habe mich körperlich unwohl gefühlt, nur dieses Video zu schauen. Und
ich
war erstaunt
dir,
über den Effekt.
Ich glaube dir, dass dich das körperlich ein bisschen mitgenommen hat. Aber du bist doch ein Wandersmann, du gehst doch auf hohe Berge.
Ja, also wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ich habe ja auch keine Höhenangst. Ich habe keine Höhenangst. Aber
was war das denn, Schwindel?
Naja, wenn du oben auf einem Berg bist und runterguckst, dann hast du viel Boden unter den Füßen. Mhm. Das ist ja auch auf einem Turm mit einem Geländer, das ist auch für mich gar kein Problem. Aber da oben ist ja nicht so viel Geländer. Und einmal so ausrutschen und wirklich, ja, wenn ich jetzt schon erzähle, das geht bis runter ins Gemächt. Wirklich, ich spüre es ins Gemächt. So wie so eine Handballtorhüter einfach, weißt du, so den Ballknall hat da unten in die Eingeweide bekommt. Dann spüre ich das auch als Mann. Ich habe es früher auch gehabt.
Jetzt, während du das sagst?
Als
du das Video sahst, spürtest du es in deinem Dings?
Nee, jetzt gerade habe ich das, als ich nur davon erzählt habe. Und daran
du
denke,
bist ja,
wie
du
das
bist
ist.
Ja.
Da zieht es mir bis runter. Ja, und ich würde dir so gerne dieses Video zeigen, aber ich habe keine Ahnung, wer das war.
Jedes Mal, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze, dass das 20 Meter hoch war, ne? Und du hast ja selber gesagt, auf dem Bild erscheint der Mensch so klein, dachte ich, ich habe überhaupt kein Gefühl für Höhe. Ich war schon mal auf dem 10-Meter-Brett. Ich bin vom 3-Meter-Brett gesprungen. Und ich war auch schon mal auf dem Dom oben drauf. Ne? Das ist ja wirklich ein Abenteuer, diese Wendeltreppe hochzugehen. Weißt du, wie hoch der Dom ist?
Der Dom ist an die 250 Meter hoch. Nein, so
nee,
hoch ist er nicht.
So
der
hoch
ist
nicht.
Der ist hoch, der ist 100, 112 Meter.
150.
Okay.
Ne? Weil ich mir das dann so vorstellte, wenn ich so vor dem Kölner Dom stehe, und das tue ich regelmäßig, kann ich das begreifen, wie hoch der ist? Also Höhe ist für mich ja auch ein Rätsel. Auch wenn jemand sagt, wie so im Urlaub, dieses Springen da von irgendwelchen Klippen. Ich weiß dann nie, wie hoch, ich kann das nicht einschätzen. Ich bin nicht in der Lage, sowas zu tippen. Ich weiß es nicht.
Von oben sieht es ja auch alles noch mal viel höher aus, als es
ja
in Wirklichkeit ist.
Habe ich dann auch gedacht,
krass.
Wie gerne hätte ich diese ganzen dieses Farbspiel oder diese Farbexplosion, die da in der Ausstellung zu sehen war, wie gerne hätte ich die dann auch von oben gesehen, einfach um dann noch mal einen anderen Eindruck zu kriegen. Aber ja, das wollte ich noch mit dir teilen, dieses Höhending, das hat mich da sehr beschäftigt. Höhe, Größe, wenn ein Kunstwerk den Rahmen sprengt, also nicht mehr gerahmt ist, ne, dann ist das, dann das macht ja auch was mit einem. Dann denkt man so, aha, das ist ja jetzt gar nicht mehr so die Kunst, die wir so häppchenweise präsentiert kriegen wollen, sondern das ist einfach eine ganze Rauminstallation. Das ist einfach so ein Riesen-Oschi. Aber ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das noch gesehen habe. Wann warst du zuletzt im Museum?
Oh, das ist lange her. Ich kann dir gar nicht sagen. Ich bin überhaupt nicht mehr dazu gekommen in letzter Zeit.
Wahnsinn, so. Es fehlen mir auch die Postkarten, die du mir gerne mal schreibst, wenn du im Museum warst.
Weißt du was?
Was denn?
Ich habe seit 2 Monaten in meinem Rucksack 2 Postkarten für dich von der Zugspitze.
Nee.
Und habe vor 5 Wochen festgestellt, dass ich die nicht eingesteckt habe. Da sind sogar Briefmarken drauf.
Nein.
Ja, und jetzt habe ich sie letzte Woche wieder gesehen. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich habe immer noch nicht diese Karten eingeworfen. Es ist wirklich absurd. Und es ist so ein schönes Uraltplakat, weißt du, aus den 30er, 40er
so
Jahren.
Was liebe ich.
Von der Zugspitze. Okay, also ich versuche es morgen früh einzuwerfen.
Das wird ja eine Überraschung.
Es ist absurd.
Das wird ja eine Überraschung, wenn ich die aus meinem Briefkasten fische, was? Na, da werde ich aber staunen.
Von der Zugspitze, echt, das ist wirklich, und das ist jetzt echt schon lange her. Fast aus dem Juni, glaube ich, ist es.
Kannst du meine Adresse auswendig?
Ja.
Ich deine auch. Ich kenne nicht viele Adressen auswendig, aber deine kenne ich auswendig.
Ja, deine ist auch relativ einfach.
Deine finde ich auch einfach.
Okay.
Das ist ja die simpelste Hausnummer der Welt.
Mhm, ja, das stimmt.
Die ist so cool.
Ja, aber deine ist cooler.
Kannst du meine Telefonnummer auswendig?
Nein, kann ich nicht.
Ich deine auch nicht. Ich kann keine einzige Telefonnummer auswendig, nur meine eigene.
Ah. Ich kann so alte, ich kann schon noch unsere Telefonnummern von vor 30, 40 Jahren kann ich
ja,
auswendig.
Ja, ich auch. Unser Festnetz von vor
genau.
Wie alt bin ich jetzt? 130? Ja, unsere Festnetznummer von vor 40 Jahren.
Kann
vor,
ich auch noch.
45 Jahren, die kann
bei
ich
bei mir 4291 und danach war es 32801. Oh. Die kann ich noch, die beiden.
Meine war 02205-83404. Erst 81404, dann 83404. Krass, ja. Oder, dass man das noch weiß?
Ja, da gab es noch auch vierstellige Telefonnummern. 4291.
Ich finde aber meine aktuelle Handynummer, die ich jetzt aber auch schon Dekaden habe gefühlt, die finde ich eigentlich titty, aber auch nur, weil ich da einen Rhythmus gefunden habe, die so ein bisschen musikalisch auch runterzubeten.
Okay.
Die eigene Nummer findet man doch immer ganz cool. Ist doch wie mit Furzen und mit Kindern.
Tatsächlich eine
die eigenen eine, sind cool.
Ja, ich habe eine eigene Nummer, die ist wirklich sehr cool und ich habe dafür noch nicht mal was bezahlt beim Anbieter. Aber die habe ich gleich schon so angeboten bekommen und dachte, danke, voll die coole Nummer. Die will ich auch nie wieder loswerden. Aber es ist nicht, dass ich dafür bezahlt habe oder irgendjemanden kenne. Also die ist echt gut.
Hast du nicht mal mit jemandem zu tun gehabt, der Telefonnummern verkauft oder Telefonnummern? Nee, irgendwie so, irgendwie.
Ich bin nicht mehr sicher, aber irgendwas.
Hast du mir davon erzählt? Klingelt da was bei dir?
Ja, irgendwas klingelt da.
Ich glaube, es gab sowas nicht.
Irgendwas klingelt da.
Ne, oder?
Ja. Oh, weißt du was?
Was ist geschehen?
Eigentlich hätten wir mit Kai Schumacher heute sprechen müssen, mit unserem Pianisten in Residence.
Wann hat er seine Aufzeichnung?
Im Trainingslager. Das darf man nicht sagen, er darf das nicht sagen.
Oh, shit.
Wir haben es versehentlich schon mal gesagt, aber er darf es offiziell nicht sagen. Sonst gibt es, glaube ich, eine Konventionalstrafe.
Oh, no way.
Ja, also er ist bald dabei bei der Aufzeichnung.
Wir müssen das kurz allen erklären, die es nicht mitbekommen haben. Liebe Lieblinge, unser Pianist in Residence, Kai Schumacher, unser Lieblingspianist, hat sich jahrelang gewünscht, einmal eingeladen zu werden zu Jag mich mal, fang mich mal. Wie heißt es? Gefragt, gejagt. Ich weiß, wie es heißt. Gefragt, gejagt. Und er wurde auch in eine Art virtuelle Kartei aufgenommen, bekam aber dann regelmäßig Einladungen. Und das fand ich ein bisschen ulkig. Zu Dein Dinner mit dem Star. Oder was weiß ich.
Sommer
zu
irgendwelchen, Sommer. Nee, das irgendein Dinner. Aber das Promi-Dinner ist es ja, glaube ich, nicht.
Aber er bekam Einladung zu Sendungen, zu denen er nicht wollte.
Sommerhaus irgendwas, ja, genau.
So mit Ausziehen? Sommerhaus ist doch mit
Nein. Ach so, ich krieg das nicht zusammen, welches Format das jetzt genau war und so. Aber Kai, ja. Ja, wir wollten nämlich ursprünglich gestern Abend. Und da konnte er nicht, weil er den ganzen Abend im Zug saß. Und nachdem wir jetzt heute uns einigen konnten, habe ich aber vergessen, ihm Bescheid zu sagen.
Oh,
nichtsdestotrotz. Wir hören gleich auch noch von unserem Poet in Residence,
Matthias
Kröner, der ein neues Projekt hat. Aber vorher muss ich dir noch eine kurze Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Aus Tirol. Nein, nicht aus Tirol. Das war in Südtirol, wo ich ja im Urlaub war. Also ist jetzt schon etwas über eine Woche her. Und ich saß auch mal am Pool einen Nachmittag, ein paar Minuten.
Ui.
Und wir waren in zweiter Reihe, da saßen wir am Pool. Und
in erster oder
Reihe. Draußen. Und in erster Reihe am Pool, direkt am Wasser, da waren so Neuankömmlinge, ich würde mal so sagen, zwischen 60 und 70. Und der eine Mann lag im Liegestuhl, gehörte nicht zu der Frau, aber sie war wohl eine Bekannte. Und ich glaube auch, sie waren zusammen im Urlaub, aber so zwei Ehepaare wahrscheinlich. Und diese Frau stand plötzlich so über ihm, also im Badeanzug, und zeigte auf seinen Bauch, auf seinen Körper. Und sagte dann nur, sag mal, ich glaube, die kam so wahrscheinlich aus dem Pott oder aus dem Rheinland. Irgendwie. Sag mal, beweg dich mal nach vorn. Jetzt tu mal so, als würdest du aufstehen. Also wirklich, wie behandelt sie diesen alten Mann? Und er sollte dann so tun, als würde er jetzt, weißt du, so aus dieser Rückposition, ne, er lag so gemütlich in dieser Liege und als würde er jetzt aus eigenen Kräften einmal nach vorne aufstehen.
Ja.
Und das ließe ihn machen. Beweg dich mal vorne, so als würdest du jetzt aufstehen und sagen, das ist eine Rektusdiastase. Und wir nur, erstmal A, ist es sehr unangenehm, wie laut die ist. Und sie erzählte quasi allen Menschen, die so mit einem Ohr zuhörten, dass dieser Mann eine Rektusdistase hatte. Da habe ich gesagt, das ist ja krass. Und sie, nee, guck. Und er, warum, was ist denn? Mir ist alles gut. Nee, da ist vorne die Wölbung. Und ich sprach halt so laut, dass der ganze Pool das hörte. Und so, nee, das ist, wenn die Bauchmuskeln gerissen sind. Da kommen die ganzen Gedärme hoch, weißt du? Und dann, aua, aua. Und wir wussten nicht, wer sie ist. Muss man vom Arzt nachgucken lassen, ne? Also nicht jetzt, aber dann irgendwann, ne? Und wir nur, oh Gott, ist die unangenehm, ist die peinlich, ja, dass sie ihn da bloßstellt mit seiner Rektusdistase. Und ich habe es dann nachgeguckt, ob ich mich verhört habe oder nicht, weil Rektus, ich hatte rektal in Erinnerung, aber es war Rektusdistase. Und ja, und das ist irgendwas Medizinisches vorne, wenn Bauchmuskeln gerissen sind und irgendwas verschiebt sich. Also das hatte sie auch schon sehr fachkundig hatte sie das erklärt und das ist wohl, wenn dann hast du vorne plötzlich so eine Wölbung und das fiel ihr gleich auf. Das ist ja eine Rektusdistase, da, geh mal hoch, mach mal so, jetzt willst du aufstehen, weißt du. Das ist wie so ein kleines Kind, hat sie ihn da behandelt und es war ein ganz unangenehmer Moment. Aber das Wort Rektusdistase hat dann natürlich alles wieder rausgerissen.
Wir wollen natürlich den Kontext wissen zu dieser Geschichte. Also warum kennt ihr diesen Begriff?
Ja.
Ne, ist die vom Fach? Erstens. Zweitens, richtig. Warum fällt ihr das jetzt erst auf?
Ja, die waren zusammen im Urlaub. Deswegen, drittens, es ist nicht ihr Mann.
Ach, die waren
die, und die, ja, die waren zusammen im Urlaub. Gruppe. Wohl, vermutlich zwei Ehepaare, die zusammen im Urlaub waren. Und sie sieht ihn dann natürlich nicht okay. So oft mit nacktem Oberkörper.
Okay.
Und Badehose.
Okay, nee, die dann, okay, danke. Das erklärt schon einiges. Ja. Ich sag dir die Geschichte dazu.
Mhm.
Das sind Gisela und Herbert.
So sahen sie aus, auf jeden
Gisela
Fall.
Gisela und Herbert, das ist die Generation Gisela und Herbert.
Mhm.
Und die sind einfach, ne, die das ist sind befreundet, über so sind zwei Ehepaare, die miteinander verreist sind nach Südtirol. Und Gisela und Herbert, Gisela hat Herbert zum ersten Mal jetzt in Badehose gesehen, seit langem. Und sie ist als, die arbeitet im Krankenhaus.
Wahrscheinlich schon. Und ich habe mich gefragt erst, ob sie Ärztin ist, weißt du, weil sie so firm war in ihrer Diagnose. Wobei, die verkauft ja alles, als würde sie sich auskennen. Also so ist es nicht. Ich gehe aber davon aus, weil sie das ja so erkannt hat, vielleicht ist es wirklich eine,
ja,
dass sie schon vom Fach ist. Vielleicht.
Hast du aber natürlich jetzt richtig falsch reagiert, ne? Du hättest sofort auch dich anmelden müssen und sie bitten müssen, sich mal dein Knie anzuschauen. Da hast du jetzt seit langer Zeit Probleme.
Ja gut, aber seit 15 Jahren jetzt nicht mehr. Also das ist alles okay. Aber ja, ich hätte natürlich die Chance nutzen können. Können Sie auch noch auf mein Knie mal kurz
ja,
gucken,
was
ob
war
da
denn
alles
hier
in Ordnung ist?
Ja, ist das jetzt, ich bin jetzt seit 15 Jahren schmerzfrei. Können Sie mal schauen?
Ja, können Sie mal gucken.
Weißt
also Rektusdistase, das ist, wenn die Bauchmuskeln, der rechte und der linke gerade Bauchmuskel auseinanderdriften. Das ist wohl.
Gerade heißt vertikal.
Hm. Ja, die heißen einfach der rechte und der linke gerade Bauchmuskel und
ja,
driften auseinander und dann kommen wahrscheinlich irgendwelche Sachen von außen hervor und bilden dann eventuell diesen kleinen Hückel und das hat sie dann gesehen. Auf jeden Fall, es war so eine wirklich skurrile Situation. In der Lautstärke, diese Diagnose da, das war, ja, es war unangenehm.
Und seine Reaktion?
Ja, wir konnten nicht alles so hundertprozentig verstehen, denn er hat ja in normalem Ton gesprochen, das heißt, man hörte ihn nicht so gut, aber sie hat quasi für alle gesprochen. Sie war halt, die haben auch die ganze Zeit gelästert über Menschen am Pool und haben alle am Pool besprochen und es war auch ein bisschen unangenehm.
Oh.
Und wir haben zuerst gesagt, was ist das für eine blöde Frau? Und kurioserweise haben wir sie dann aus der Distanz, kein Wort mit ihr gesprochen, wir waren auch nur einen Tag gemeinsam dann noch da. Aber dann hatten wir sie dann doch irgendwie so ein bisschen auch irgendwie lieb, weil wir wussten, die hat auch irgendwie eine Geschichte und irgendwas ist auch bei ihr nicht ganz so optimal vielleicht gelaufen. Und warum ist sie so? Und dann, weiß nicht auch, dann fanden wir sie dann auch irgendwie so ganz, ja, auch irgendwie auch ganz goldig. Und vielleicht hatte sie ja recht mit dem Ganzen und ist einfach nur so ein rheinisches Plappermäulchen oder sowas. Und ja, manche Menschen sind dann halt so. Gut. Ich habe für dich jetzt zum Schluss noch wirklich was ganz, ganz Schönes, was ich gelesen habe. Und das wird euch, das, ich glaube, da werdet ihr Spaß dran haben. Und zwar, das war so ein Artikel, der über die Jahre schon mehrfach geteilt worden ist. Und zwar eine Gruppe von Fachleuten, heißt es dort, hat einer Gruppe von 4- bis 8-Jährigen eine Frage gestellt. Und zwar die Frage, was bedeutet Liebe?
Mhm.
Und diese Antworten, die sind wirklich süß. Achtung. Als meine Großmutter Arthritis bekam, konnte sie sich nicht mehr bücken und ihre Fußnägel lackieren. Also macht mein Großvater das immer für sie, sogar als er selbst Arthritis in den Händen bekam. Das ist Liebe, hat Rebecca 8 Jahre gesagt.
Oh.
Billy, 4 Jahre. Wenn dich jemand liebt, dann klingt es anders, wie er deinen Namen sagt. Du weißt einfach, dass dein Name in seinem Mund sicher ist. Ist das nicht schön, Billy,
vier Jahre?
Ja, so stellen die sich Liebe vor. Oder Karl, 5 Jahre. Liebe ist, wenn ein Mädchen Parfum aufträgt und ein Junge Rasierwasser. Und sie gehen aus und riechen aneinander. Ist das nicht einfach nur schön? Okay, Liebe ist, Chrissy, 6 Jahre, wenn du essen gehst und jemandem die meisten deiner Pommes gibst, ohne dass er dir welche von seinen abgeben muss. Liebe.
Okay.
Ja, Liebe ist das, was dich lächeln lässt, wenn du müde bist. Terry, 4 Jahre. What? Liebe ist, wenn meine Mama Kaffee für meinen Papa macht und zuerst einen Schluck nimmt, bevor sie ihm die Tasse gibt, um sicherzugehen, dass er gut schmeckt. Danny, 8 Jahre. Liebe ist, was im Zimmer mit dir ist an Weihnachten, wenn du aufhörst, Geschenke auszupacken und einfach zuhörst.
Okay.
Das hat Bobby, 7 Jahre. So, wenn du lernen willst, besser zu lieben, solltest du mit einem Freund anfangen, den du hast.
Nee, das kann doch kein Kind sagen.
Mhm. 6 Jahre. Nicker. 2K, Nicker. Wenn du lernen willst, besser zu lieben, solltest du mit einem Freund anfangen, den du hast.
Mhm. Nee.
Okay, Liebe ist, wenn du einem Jungen sagst, dass dir sein Hemd gefällt und er es dann jeden Tag trägt. Noel, 7 Jahre alt. Okay, es gibt gleich noch ein paar ganz, 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 ganz schöne. Ich will jetzt nicht alle, aber Schwester, super, Lauren, 4 Jahre alt. Ich weiß, dass meine große Schwester mich liebt, weil sie mir alle ihre alten Klamotten gibt und sich neue kaufen muss.
Oh.
Ist das nicht schön? Liebe ist, wenn Mama Papa auf der Toilette sieht und sie es nicht eklig findet.
Mhm.
So, und jetzt kommt etwas, was hier als die schönste Antwort bezeichnet wird. Es gab wohl einen Gewinner, aber nur in Anführungszeichen, ein 4-jähriger Junge, jetzt wird es auch wirklich schön, dessen Nachbar ein älterer Herr war, der kürzlich seine Frau verloren hatte. Als der Junge den Mann weinen sah, ging er in dessen Garten, kletterte auf seinen Schoß und saß einfach dort. Als seine Mutter ihn dann fragte, was er dem Nachbarn denn gesagt habe, antwortete der kleine Junge, nichts. Ich habe ihm nur geholfen zu weinen. Das ist wirklich so wild, oder? Also das waren so ein paar Antworten, die mich echt gerührt haben. Es war wirklich schön.
Hm.
Okay. Schön. So, wollen wir jetzt noch von unserem Poet in Residence zum Abschluss hören? Der hat uns eine Nachricht geschickt.
Ja, bitte.
Also, er hat ein Projekt, da geht es um Leben und Tod. Und in dem Fall hat es sogar auch was mit den Lieblingen zu tun.
Oh.
Dann stellen wir uns, das sind so knapp 2,5 Minuten und wir haben ja lange nichts von ihm gehört.
Ja, das stimmt.
Liebe Lieblinge, liebe Anke, lieber Christian, es ist ein neues Projekt entstanden. Es heißt Neue Gedichte zu Leben und Tod. Vielleicht erinnert ihr euch, ihr hattet mal 2 dieser Gedichte vorgelesen. Einmal ging es um ein Frühstücksgespräch zwischen Vater und Sohn. Einmal ging es um die Kranken, die denken, dass alle Gesunden immer glücklich seien. Und entstanden ist das Ganze ja durch einen Liebling. Das fand ich nochmal witzig, als ich jetzt eben diese 9 Gedichte geschrieben habe, das nochmal mir nochmal drüber Gedanken zu machen, nämlich durch Liebling Jessica aus Gummersbach. Sie ist Krankenschwester und sie wollte Mutmachgedichte für ihre Patienten. Sie arbeitet auf der Krebsstation und hat diese Gedichte dann verteilt. Und ja, manchmal passieren diese Momente. Ist das Serendipity? Auf jeden Fall hat sich kurz darauf das Festival der Endlichkeit bei mir gemeldet, also das Palliativzentrum Travebogen in Lübeck. Dieses Festival stand unter dem Motto Moin Tod. Es ging um Gedichte, die entstehen sollten zur Endlichkeit, aber Gedichte natürlich, die auch das Leben feiern. Und die habe ich mit einem Newsletter begleitet. Und jetzt am 28. September geht es wieder los. Da werde ich an 22 Tagen 22 neue Gedichte zu Leben und Tod verschicken. Wer sich anmelden mag, wen es interessiert, die kann das jederzeit tun unter fairgefischt.de. Und als ganz kleinen Appetitanreger, als Amüsgöl, hätte ich jetzt noch ein Gedicht für euch, für die Lieblinge. Das gab es letztes Mal auf Fränkisch und dieses lese ich euch jetzt vor. Es heißt, passend, vielleicht zum Herbst, Sterben. Also Sterben. Sterben, denkst manchmal, ist auch nicht das Schlechteste. Aber wenn's dann ein Bier trinkst, bloß ans und eine rauchst, bloß anne. Und wenn's dann allans dort hockst, allans mit dir, denkst, das hat auch noch Zeit. Bis morgen. In dem Sinne, Servus, euer Poet in der Residenz, Ratzeburg.
Ja, Ratzeburg, so, das war was Neues jetzt mal wieder. Und ja, wieder ein schönes kleines Projekt.
Alans. Das ist so ein interessanter Dialekt, da würde ich mich niemals dran trauen. Gut, jetzt erstmal zu dem Projekt, das ist natürlich irre. 22 Tage, 22 Gedichte.
Ja.
Und dass das Ganze losging, inspiriert wurde oder angestoßen wurde durch Jessica Krankenschwester, die sagte, Gedichte können
Mut
manchmal
macht
auch
Gedichte.
Helfen. Ja.
Mhm.
Schön.
Und dann verteilt sie diese Gedichte auf der Station.
Ja.
Wie schön ist das? Wie schön ist das? Das ist ganz toll. Ah ja, herrlich. Lieber Matthias, Poet in Residence.
Danke schön,
ganz, ganz,
Matthias.
Ganz lieben Dank. Mhm. Ach, die eine Frage können wir noch zum Schluss klären von Ines, weil das jetzt, glaube ich, schon etwas über 2 Wochen her ist. Sie holt gerade noch ein paar ältere Folgen von 2021 auf. Ältere gibt es bei Spotify leider nicht mehr, sagt sie, älter als 2021.
Okay.
Deshalb bin ich etwas durcheinander, ob ihr bestimmt Dinge erst kürzlich oder schon vor Jahren erzählt habt. Neulich habt ihr nebenbei erwähnt, beziehungsweise ich mache erstmal mit dir die Frage bei Günther Jauch, auf die sie sich bezieht.
Ja.
In Bezug auf das Gewicht vergleicht man die Zunge eines Blauwals häufig mit einem A. Kamel, B. Kühlschrank, C. Elefanten oder D. Omnibus.
Nochmal.
In Bezug auf das Gewicht
vergleicht
man die Zunge eines Blauwals häufig mit einem Kamel, einem Kühlschrank, einem Elefanten oder einem Omnibus. Was hättest du gesagt? Wir haben das nämlich mal geklärt hier.
Ah, okay, warte.
Und, ja, aber ich hatte es auch vergessen.
Die Zunge des Blauwals.
Ja.
Also was ist das Schwerste? Ist der Elefant das Schwerste? Dann kommt der Omnibus, dann das Kamel und dann der Kühlschrank.
Ja, sie sagte, die Kandidatin wusste es nicht, nahm den Publikumsjoker, der war sich aber auch unsicher, überlegte aber ganz logisch und wägte ab, welche Antworten er ausschloss. Am Ende war es dann tatsächlich Antwort, die 32.000-Euro-Frage hätte ich dank euch auf jeden Fall sicher beantworten können, hätte ich da gesessen. Das wollte ich nur mal mit euch teilen. Liebe Grüße aus Herten im Ruhrgebiet von Ines.
Ich glaube, dass sie nicht so viel wiegt wie ein Elefant, Omnibus. Ich glaube, so viel wie ein Kühlschrank.
Es war C, Elefant.
Ui.
Und ich dachte, als ich die Frage hörte, dachte ich an einen VW-Käfer.
Da geht es ums Herz, glaube ich, um die Größe des Herzens oder so.
Genau war das, die Größe eines Blauwalherzens ist vergleichbar mit einem VW-Käfer, genau. Und deswegen, ich suchte immer nach dem VW-Käfer in den Antworten und denke, okay, aber ist es der Omnibus? Aber Omnibus, VW-Käfer sind 2 andere Sachen, aber es waren die Elefanten dann. Ja.
Der Elefant, wie viel wiegt denn ein Elefant?
Ein paar Tonnen.
Dann wiegt so eine Blauwaltonne ein paar Tonnen? So eine Blauwaldzunge wiegt ein paar Tonnen.
Das ist irre, oder?
Ich kann das nicht. Wie mit der Höhe? Wir haben es heute mit Höhe und Gewicht. Ich kann das nicht, Chrissy.
Nein.
Ich bin zu doof.
Alles Schwergewicht auf jeden Fall. Okay, gut. So, danke für heute, dass ihr auch bis zum Schluss noch mit dabei geblieben seid. Und dann können wir einfach mal sagen, kurz ein bisschen Pause machen. Und am Donnerstag sind wir dann alle wieder zusammen mit euren Geschichten, die ihr uns bitte jederzeit schickt unter wiewarderTagliebling@gmail.com. Geschichten, die etwas übers Leben erzählen, über uns Menschen, die uns Freude machen, die überraschen. manchmal humorvoll, aber auch gerne berührende Geschichten, also halt die ganze Palette des Lebens. Dann wieder am Donnerstag.
Bis dann, du Blauwal.
Bis dann, du Elefant.